Wir befinden uns in einem quasi immerwährenden Suchprozess. Wir erproben förmlich den Kirchenraum.
Man kann in so einem Denkmal lesen wie in einem Buch. Deswegen sind wir ja auch ein Stück weit bemüht, diesen Zeugniswert zu transportieren, damit unsere nachfolgenden Generationen, wenn sie das denn möchten, auch lesen können, weiterleben können.
Diese Beteiligungsprozesse geben auch ein breites Feld an Möglichkeiten, aktiv Zukunft mitzugestalten und daran teilzunehmen.
Kirchen aufgeschlossen, ein Podcast der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland. Viel Spaß beim Reinhören.
Guten Morgen zur neuen Folge mit Frauke Klimanel und Sebastian Reitsch, heute in unserem Podcast Kirchen aufgeschlossen. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Schön, dass Sie beide da sind. Frau Klimanel, vielleicht wollen Sie anfangen. Sagen Sie doch ein paar Sätze zu sich, wer Sie sind. Und unsere Eingangsfrage, haben Sie einen besonderen Moment in einem Kirchengebäude?
Ja, erst einmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, daran teilzunehmen an der Podcast-Reihe. Ja, wie gesagt, ich bin Frauke Klimanel, bin freischaffende Architektin, leite das Büro Hacker Architekten in Nordhausen und bin auch Netzwerkende. Ja, mein besonderer Moment in der Kirche war in der St. Johanneskirche in Elrich während einer Kick-Off-Veranstaltung im Jahr 2019. Die Bürger unserer Stadt folgten dem Aufruf von Pfarrer Jochen Lenz, der verkündete, ja, das Fernsehen kommt nach Elrich. Dies geschah in einer Vorauswahl für die Teilnahme zum Mach dich ran-Wettbewerb. Das war eine Quiz-Sendung zusammen mit der Kiba. Wurde dies ausgelobt. Wir haben diese Sendung oder dieses Quiz auch gewonnen, 200.000 Euro für die Kirche eingefahren. Aber was ich halt sagen wollte, in diesem Moment war es so, die Kirche war bis auf den letzten Platz gefüllt mit Menschen aus der Stadt. Ja, man spürt in diesem Raum so eine gewisse Energie und Aufregung. Und der Pfarrer Jochen Lenz griff zu einem Art symbolischen Akt. Er warf etliche Wollknäuel in den Kirchenraum. Jeder Besucher ergriff einen Teil der Fäden und es spannte sich ein unglaublich großes Netz über den Köpfen der Menschen in dem Raum. Ja, das war quasi ein magischer Moment, kann man schon sagen. Das Spinnen von Ideen symbolisieren sollte ein Stück weit. Und auch dieser Netzwerkgedanke bestehend aus einer Gemeinschaft, die es halt braucht, um Visionen zu entwickeln und zu verwirklichen. Und dieses Bild des Netzes aus einer Gemeinschaft, was uns alle verbindet, begleitet mich ein Stück weit auch bis heute und ja, ist auch irgendwie ja, in meinem Kopf. Und da merkt man auch, dass Gemeinschaft, die zusammenkommt, auch Großes erreichen kann. Und ja, das Netzwerk aus Menschen, die Ideen und Visionen gemeinsam entwickeln, auch ein Stück weit der Schlüssel ist für die Verwirklichung von Träumen. Und das war schon ein toller Moment.
Stelle ich mir total eindrücklich vor, wenn wirklich so ein großes Wollspinnennetz dann in der Kirche ist.
Ja, war unglaublich. Und es waren wirklich über 200 Menschen. Also es war wirklich ein tolles Bild. Also hätte ich jetzt ein Foto, würde ich es gerne zeigen.
Herr Reib, schön, dass auch Sie da sind. Wer sind Sie und haben Sie auch einen besonderen Moment in einem Kirchgebäude?
Ja, vielen Dank. Auch von mir ein herzliches Hallo und vielen Dank für die Einladung in den Podcast. Wie gesagt, mein Name ist Sebastian Reibsch, ich arbeite im Landesamt für Denkmalpflege in Erfurt, bin hier Abteilungsleiter in der Abteilung praktische Denkmalpflege und bin aber auch Gebietsreferent. Mein besonderer Moment in einer Kirche wiederholt sich zum Glück immer wieder. Das heißt, ich brauche nicht nur diesen einen Moment, sondern ich darf mehrere haben. Und zwar, ich spreche natürlich aus Sicht eines Denkmalpflegers. Die meisten Maßnahmen laufen ja nach dem gleichen Schema ab. Eine Maßnahme wird besprochen, eine Maßnahme wird geplant, begonnen und eine Maßnahme wird auch begleitet. Wir haben leider nicht immer die Möglichkeit, alle Maßnahmen vollständig von Anfang bis Ende vor Ort zu begleiten. Dazu fehlt uns leider auch die Zeit und dazu haben wir auch zu viele Objekte. Aber dann kommt immer der besondere Moment. Jedes Mal, wenn man am Ende eines Projekts in die Kirche kommt und dann das Ergebnis sieht. Meistens ist das ja ein Erlebnis, was man teilt mit den Architekten und mit den Baupflegerinnen und Baupflegern und allen anderen Protagonisten, Restauratorinnen. Das ist immer ein sehr besonderer Moment, wenn diese ganze Vorarbeit mündet in dieser Ansicht eines, ist zum Beispiel jetzt einer restaurierten Wandfläche oder eines neu gedeckten Dachs. Das kann ganz unterschiedlich sein, aber jedes Mal ist es ein besonderer Moment, weil man weiß, Menschen haben was geschafft. Menschen haben wieder eine Kirche erhalten oder gepflegt. Ich finde, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns die Ergebnisse unserer Arbeit auch immer bewusst anschauen und wirklich wahrnehmen. Das wird manchmal übersprungen, dieser Schritt, das ist schade, weil hieraus wächst natürlich auch eine neue Motivation für neue Projekte und dadurch entstehen natürlich auch neue besondere Momente.
Ja, schön. Ja, das vergessen wir manchmal ganz allgemein, ne? Dass man seine Arbeitsfrüchte am Ende einmal genießen darf und dass da irgendwie viel
das
Herzblut
ist schade,
auch
aber
dran
es ist wirklich, ja, genau.
Ja. Ja, schön. Danke Ihnen beiden. Ich habe zu danken, dass Sie da sind. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch zwischen Denkmalschutz, Architektur, Gemeindepraxis und der Denkmalbehörde. Wir starten einfach mal ganz grundlegend mit dem Wort Denkmal. Und viele wissen es ja, in der EKM, in der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland, sind die meisten Kirchen denkmalgeschützt. Das heißt, es fällt an vielen Stellen zusammen, dass wir mit zum Beispiel mit Ihrer Behörde, Herr Reibsch, in Kontakt kommen. Aber was bedeutet eigentlich Denkmal und was ist an einer Kirche schützenswert, sodass die Denkmalbehörde sagt, ja, da möchten wir irgendwie mitmischen?
Also was bedeutet Denkmal? Da kann ich natürlich jetzt erstmal ganz nüchtern mit dem Denkmalschutzgesetz kommen. Und das zitiere ich jetzt mal. Kulturdenkmale sind im Sinne des Gesetzes Sachen, Sachgesamtheiten oder Sachteile, an deren Erhaltung aus geschichtlichen, künstlerischen, wissenschaftlichen, technischen, volkskundlichen oder städtebaulichen Gründen sowie aus Gründen der historischen Dorfbildpflege ein besonderes Interesse besteht. Das steht ganz am Anfang vom Thüringer Denkmalschutzgesetz. Das ist natürlich nur der Gesetzestext. Kulturdenkmale sind viel mehr. Also Kulturdenkmale sind identitätsstiftend zunächst. Kulturdenkmale sind nachhaltig, was in der heutigen Zeit sehr im Fokus steht. Kulturdenkmale sind Wissensspeicher. Sie erzählen eine Geschichte über unsere Vergangenheit. Und all das macht sie schützenswert. Das macht auch, dass man sie schützen möchte. Dass es nicht nur eine Verpflichtung ist, sondern auch ein Wunsch. Der Schutz und die Pflege unseres baukulturellen Erbes ist ja eine generationenübergreifende Aufgabe. Das heißt, Denkmalschutz ist Ausdruck des kulturellen und historischen Selbstverständnisses einer Gesellschaft. Und natürlich unterliegt auch das Denkmalverständnis parallel zu den gesellschaftlichen Entwicklungen einem Wandel. Das heißt, eine Kirche, um bei dem Beispiel zu bleiben, muss nicht zwangsläufig sehr alt oder sehr ästhetisch sein, um unter Denkmalschutz gestellt zu werden. Wenn ich jetzt an die Nachkriegskirchen zum Beispiel denke, da gehen die Meinungen weit auseinander, ob die im klassischen Sinne schön sind. Aber sie können exemplarisch sein für eine bestimmte Zeit, einen bestimmten Architekturstil oder eine bestimmte Konstruktionsweise, an deren Unterschutzstellung jeweils ein öffentliches Interesse besteht. Das heißt, die Unterschutzstellung hat die Absicht, den Zeugniswert zu bewahren, zu konservieren. Ich denke, das ist für jede Gesellschaft wichtig, dieser Ausdruck der baukulturellen und kulturellen Identität, aber auch auf dem gleichen Level wie zum Beispiel die Bestattungskultur, die auch sehr viel über eine Gesellschaft aussagt, über den Entwicklungsstand einer Gesellschaft. Vor diesem Hintergrund muss man das sehen, dass Kirchen als integraler Bestandteil unseres baukulturellen Erbes besonders schützenswert sind.
Sie haben, finde ich, viele schöne Worte gesagt, die begründen, warum Denkmäler geschützt werden sollen. Mir ist der Wissensspeicher jetzt einmal hängen geblieben unter den vielen, die Sie hatten. Und ich habe mich die Frage gestellt, welches Wissen quasi, das Wissen darüber, dass hier Gemeinschaft stattfindet, wie Frau Klimanell am Anfang ja mit ihrem Kirchenmoment viel gesagt hat, oder das Wissen darüber, wie Gebäude gebaut sind. Also wer legt fest in quasi, was genau dann schützenswert ist?
Also der Wissensspeicher beinhaltet ganz, ganz viel. Die Geschichten, die Kirche erzählt, sind sehr heterogen. Also zum Ersten kommen Menschen zusammen. Menschen kommen zusammen zum Gottesdienst, um sich trauen zu lassen, aber auch zu traurigen Anlässen. Das heißt, diese Kirche ist mitten im Leben der Gemeinde, der jeweiligen, und zentraler Ansteuerungspunkt. Wenn ich jetzt mal vom soziologischen Erkenntnisinteresse spreche, dann haben wir aber auch ein architektonisches Erkenntnisinteresse. Ein baukulturelles Erkenntnisinteresse. Welche Baumaterialien wurden früher verwendet? Wie wurden diese Baumaterialien verwendet? Wie ging man mit dem Thema Sanierung, Restaurierung in der Vergangenheit um? All das sind Informationen, die in der Kirche gespeichert sind. Ja, wenn ich an das Thema Holzfenster denke, wie hat man früher Holzfenster gebaut? Gibt es vielleicht eine Entwicklung von Fenstern, die man innerhalb eines Bauwerks nachvollziehen kann? Das sind alles Fragen, die diese Kirche beantwortet, wenn man nur aufmerksam hinschaut. Ein sehr gutes Beispiel sind die Baustilepochen von der frühen Neuzeit, also der Renaissance, über Barock, Klassizismus und so weiter. Es gibt Kirchen, da sind diese Bauabschnitte oder diese Bauphasen sehr, sehr gut nachvollziehbar. Und wenn man das den Menschen vor Ort erklärt und ihnen quasi sozusagen die Augen öffnet dafür, dann wächst auch sprunghaft das Verständnis und auch so ein Stückchen Ehrfurcht vor diesem zeitlich überkommenen Dokument unserer Geschichte. Und das ist was sehr Wertvolles. Und all diese Informationen sind in diesem Wissensspeicher Kirche enthalten.
Ich höre bei Ihnen sehr viel Wertschätzung raus für das Denkmal. Das finde ich total schön. So eine Liebe zu dem, was da alles an verschiedenen Facetten drinsteckt.
Das macht die Sache sehr, sehr spannend. Man kann in so einem Denkmal lesen wie in einem Buch. Deswegen sind wir ja auch ein Stück weit bemüht, diesen Zeugniswert zu transportieren, damit unsere nachfolgenden Generationen, wenn sie das denn möchten, auch lesen können, weiterlesen können. Es können natürlich Kapitel hinzugefügt werden, das ist gar nicht die Frage, das ist möglich. Aber da kommen wir ja noch zu.
Frau Klimanier, Sie sind so eine Generation, die das Buch weiterlesen möchte, dass diese Kirche mit ihrer Geschichte liest. Sie gehen also ganz praktisch an die St. Johanneskirche in Elrich ran. Was bedeutet es denn für Sie, an so ein denkmalgeschütztes Gebäude heranzutreten?
Erstmal ja, an ein denkmalgeschütztes Gebäude heranzugehen, Kirchenraum, ne, für mich als Architektin natürlich ein Ort, der viel Geduld, Liebe zum Detail und auch wirklich Respekt vor der historischen Vergangenheit und dem Erhaltungszustand des Gebäudes ein Stück weit erfordert. Jetzt in der Netzwerkkirche an sich in Elrich trete ich ja nicht als Planerin, als Architektin auf, sondern setze mich eher für das ein, dass die Kirche mit Leben gefüllt wird, ne, ein Stück weit. Aber nichtsdestotrotz ist es ja auch für mich als Architektin so, dass es natürlich auch eine einzigartige Gelegenheit darstellt, ein Stück weit auch ein kulturelles Erbe zu bewahren und gleichzeitig aber auch ein funktionsfähiges, zeitgenössisches Gebäude zu schaffen bzw. mit Leben zu füllen. Ja, das ist schon ein toller Moment oder es ist schon eine tolle Herausforderung. Planerisch natürlich, stellt es natürlich auch ein Stück weit der Denkmalschutz auch sehr viele spezielle Richtlinien und Vorschriften auch auf, sodass man auch als Planer natürlich da auch in gewisse Konstellationen kommt mit der Denkmalschutzbehörde, mit Experten, also ein großes Team halt auch wirklich benötigt, um Maßnahmen auch im Einklang mit den Vorgaben auch ein Stück weit zu realisieren. Ja, also ein hohes Maß an Sensibilität ist auch hier gefordert für Planer. Mhm. Und was natürlich auch, wie Herr Reib schon auch gesagt hat, man braucht auch ein unglaubliches Repertoire an Fachkenntnissen, auch was halt, wie halt auch früher wirklich gebaut wurde und mit welchen Mitteln. Und man muss das verstehen und man muss das ein Stück weit auch interpretieren auf die Neuzeit. Also es ist ja letztendlich dann auch ein Mix ein Stück weit, dass man das Alte bewahrt, dass man die Techniken bewahrt, aber auch wieder mit dem Zeitgenössischen ein Stück weit auch, erfüllt und unterfüttert und dann das Ganze wieder als Gesamtwerk dann entstehen lässt oder aufbaut.
Da steckt für mich ganz viel, was oft unter das Stichwort Tradition fällt, drin. Und die Frage, traditionalisieren wir Dinge, müssen wir sie konservieren und bewahren im Sinne von möglichst luftdicht verschließen, keine Veränderungen? Oder bedeutet Tradition vielleicht mit dem gleichen Mut wie die Vorfahren an Dinge heranzutreten, sie zu achten, aber auch weiterzuentwickeln? Und da, Herr Reib, stellt sich so die Frage, bedeutet denn dann Denkmalschutz, dass dieser Schutz versucht, möglichst viele andere Einflüsse abzuwehren? Oder wie würden Sie das definieren?
Grundsätzlich kann man sagen, nein. Weil ich denke, in mancherlei Hinsicht ist eher das Gegenteil der Fall. Es gibt auch sehr sinnvolle, denkmalverträgliche oder ganz und gar einfach notwendige Eingriffe in ein denkmalgeschütztes Gebäude oder in eine denkmalgeschützte Kirche. Und hier wird also grundsätzlich differenziert. Also Der Schutzumfang einer Kirche leitet sich aus dem Denkmalwert bzw. der Denkmalwertbegründung ab. Das heißt, welche Eigenschaften machen eine Sache, ein Bauwerk, eine Kirche zum Denkmal? Bei der Beurteilung von Vorhaben in einer Kirche stehen zunächst diese Eigenschaften im Fokus. Das heißt, geplante Eingriffe werden damit abgeglichen. Und so stellt man dann auch manchmal fest, dass es gar kein Problem ist, dass ein Eingriff vollzogen wird, der sogar vielleicht teilweise einen Vorteil hat für die Kirche bzw. für die Nutzung. Wichtig ist, man schützt vor allem das, was man auch nutzt. Um die Nutzung sicherzustellen, sind neben der normalen Baupflege, wie Dachdeckungsarbeiten zum Beispiel, auch andere Veränderungen notwendig. Ein schönes Beispiel ist hierfür immer die Barrierefreiheit. Die Mitglieder in den Kirchengemeinden werden älter und haben natürlich das Recht, auch am Gottesdienst teilzunehmen, völlig klar. Das heißt, die Aufgabe für den Denkmalschutz ist es auch, zusammen mit den Planerinnen und Planern dafür Lösungen zu schaffen. Ja, das heißt also nicht, an der Kirche darf nichts passieren. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel der Einbau von Winterkirchen. Ja, das ist eine ganz starke Veränderung, na klar, für den Innenraum, aber es hilft der Kirche, in Nutzung zu bleiben. Ja, das ist ein ganz zentraler Punkt. Das heißt, es wurden und es werden Veränderungen stattfinden. Es gilt nur jedes Mal im Einzelfall zu prüfen, welche Veränderungen angemessen sind, also denkmalverträglich. Und oft gibt es für dieselbe Bauaufgabe auch mehrere Lösungen. Und dann setzen wir uns halt hin mit den Planerinnen und den Planern und der Kirchgemeinde und suchen nach der für das Denkmal bestmöglichen Lösung, ohne natürlich diese Nutzung so stark einzuschränken. Weil deswegen sitzen wir überhaupt zusammen, diese Nutzungsänderung. Erweiterung, Umbau, was auch immer, das ist ja gewollt. Aber manchmal sind es auch ganz banale Sachen wie Statik, Schädigungsgrad der Bausubstanz oder einfach die Kosten, die natürlich auch eine gewisse Richtung vorgeben, auf die wir gar keinen Einfluss haben. Ja, mit dem müssen wir einfach leben. Wichtig ist immer die enge Zusammenarbeit mit den Planerinnen und Planern, mit den Fachplanern, wie Restauratoren, und da gibt es eine ganze Menge an Fachplanung. Genauso wichtig ist, dass man vor der Antragstellung, also wenn es jetzt um eine konkrete Maßnahme in einer Kirche geht, dass man vor der Anstellung ins Gespräch kommt. Dass wir sozusagen schon vor Antragstellung Lösungswege beschreiten. Das wird am Anfang immer, es ist relativ einfach, hinten raus wird es immer ein bisschen komplizierter. Die Denkmalfachbehörde, so wie kann ich sagen, verfolgt grundsätzlich keine dogmatische Versagungshaltung, weil wir hatten es kurz angedacht, es besteht immer so ein bisschen das Vorurteil, dass wir kommen und sagen, nichts geht. Ja, das stimmt nicht, weil wir an der Nutzung der Kirche maßgeblich interessiert sind, um sie zu erhalten. Und deswegen prüfen wir jeden Einzelfall ganz, ganz sorgfältig, kommen gerne auch vor Ort, investieren sehr, sehr viel Zeit und auch Herzblut in solche Projekte. Und auch deswegen, vor dem Hintergrund bedeutet Schutz nicht, dass jeder Eingriff abzuwehren ist. Definitiv nicht.
Ja. Frau Klimanel, jetzt nehmen Sie uns doch noch mal mit rein nach Elrich, wo es ganz konkret wird, wo die Kirche quer genutzt wird. Erzählen Sie gerne ein bisschen.
Ja, also es gibt wirklich vieles zu erzählen. Es passiert gerade ganz viel in der Netzwerkkirche. Ich habe ja zu Anfang den besonderen Moment für mich in der Kirche geschildert. Das war auch ein Stück weit der Grundstein und die Initialzündung für uns als Netzwerkkirche, diese Kirche mit neuem Leben zu erfüllen. Die Netzwerkkirche Elrich ist ja ein Modellprojekt der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland und der Internationalen Baustellung in Thüringen gewesen, kann man sagen, oder sie ist es noch. Und Ziel war es ja dabei, Kirchenräume neu zu denken und mit neuen Nutzungen zu überführen, aber halt auch das Sakrale zu bewahren und zu achten. Und die Netzwerkkirche in Elrich steht an einem ganz zentralen Ort, also mitten auf dem Marktplatz von Elrich, soll ein öffentlicher Treffpunkt ein Stück weit werden für alle Menschen aus dem Ort, ein Ort des Austausches. Und wir versuchen halt auch über die Stadtgrenzen hinaus Bürgerinnen und Bürger zu verbinden damit, also eine Art Begegnungszentrum zu schaffen. Das funktioniert allerdings nur mit dem Engagement der Menschen vor Ort, das muss man ganz klar sagen, ne? Denn ohne dieses Netzwerk, ohne das Engagement der Bürgerinnen und Bürger, ist es halt, ich sag's jetzt mal so salopp, ein hohler Vogel, ne? So ein Stück weit. Also Darüber hinaus hat sich über die Jahre jetzt, seit 2019, ein sehr engagiertes Team gebildet, welches auch ständig wächst. Und die Initiative Netzwerkkirche wurde somit geboren. Und ich freue mich auch selbst dabei, aktives Mitglied zu sein. Wir befinden uns in einem quasi immerwährenden Suchprozess. Wir erproben förmlich den Kirchenraum und ihr Umfeld mit Aktionen und Events. Durch unterschiedlichste Aktionen und Events, muss man auch sagen. Die erste große Veranstaltung hatten wir im Jahr 2021 ausgerichtet mit dem Motto Elrich ist zusammen, also ein kleines Wortspiel, das ist. Wir verwandelten die Kirche in eine Art Restaurantkirche. Aus altem Mobiliar stellten wir Wände, aus Tische bauten wir Loungebereiche. Die alten Kirchenbänke dienten uns als Theken. Also wir haben wirklich einen tollen Raum geschaffen, also die Hülle war da und wir haben den Kirchenraum ja mit neuem Leben gefüllt. Und das war ein sehr kommunikatives Event. Wurde sehr gut angenommen. Eine Art gemeinsames Picknick wurde da veranstaltet. Und ich sage nur Kirchenraum neu gedacht ein Stück weit. Es ist auch ein Stück weit eine Erprobung auch. Wie weit kann man gehen? Was darf man? Wir führen natürlich auch diese Gespräche. Was darf man in einem Kirchenraum machen? Wo gibt es Grenzen auch für neue Nutzung? Und das sind wir halt innerhalb unserer Initiative auch ein Stück weit immer am Ausloten und Ausprobieren ein Stück weit auch. Letztes Jahr haben wir zu einem Tag der offenen Tür in der Kirche geladen, wo wir verschiedene Pop-up-Szenarien im Kirchenraum ja erlebbar gemacht haben. Also kann man sich vorstellen, wie einzelne Stationen, die wir aufgebaut haben. Für zum Beispiel eine große Tafel haben wir gestellt, für Feiern, also auch diese Kirche, dieser Kirchenraum kann angemietet werden für Feiern. Hochzeiten hatten wir auch letztes Jahr, also nicht nur die Trauung, sondern wirklich auch die Feier hat darin stattgefunden. Wir haben Marktstände als Szenarien dargestellt mit regionalen Produkten. Das wurde dann auch gleich wieder super angenommen, weil der Weihnachtsmarkt der Elricher Gemeinde ist dann auch in der Kirche, hat dann auch in der Kirche stattgefunden mit einer Konzertreihe, aber auch mit Marktständen. Also wir haben versucht, auch ein Stück weit die Türen zu öffnen und die Leute wirklich neugierig hereinzuführen und zu schauen, was ist alles möglich. Und und durch diese Events, also man muss auch wirklich diesen Raum ja mit Leben füllen und Events anbieten, damit es auch für Schritt auch ein Stück weit ja auch angenommen wird. Krönender Abschluss war letztes Jahr der Elricher Tanzball mit Live-Orchester. Wir haben zu dem Event Elrich tanzt eingeladen. Ein großer Ball, wo überregional wirklich auch ganz viele teilgenommen haben. War ein tolles Event. Man merkt auch immer mehr, wie wirklich die Kirche angenommen wird. Wir haben Zeugnisausgaben in der Kirche, Schuleinführung, also wirklich ganz unterschiedlichste Nutzungen. Hierbei möchte ich auch die Gelegenheit nochmal nutzen, auch auf die Veranstaltungen dieses Jahr auch ein Stück weit aufmerksam zu machen und Werbung zu machen. Wir starten nämlich im April, Mai mit der Konzertreihe zwischen Käsekuchen und Leberwurstbrot mit dem Liedertour e.V., die umhertouren mit unterschiedlichsten Künstlern aus Leipzig. Ich denke, eine schöne Veranstaltung, die auch wieder ein Stück weit auch alle Altersgruppen auch zusammenbringt. Dann die Fußball-EM steht an. Wir wollen Public Viewings-Events in der Kirche, aber auch außerhalb der Kirche stattfinden lassen. Ist jetzt alles so ein bisschen auch eine Wetterfrage. Und auch im September wird ein Sommerausklangsball wieder stattfinden. Und noch viele weitere tolle Events, aber ich kann noch ganz viel erzählen. Ja, also es ist wirklich spannend. Es bleibt spannend und ja. Es geht voran.
Das klingt toll. Und man hört auch, mit wie viel Engagement Sie da dabei sind. Und ich finde, es sind so schöne Nutzungsideen, die Sie da mit den Leuten entwickeln. Da machen Sie echt super Arbeit.
Ja, danke.
Waren Sie schon mal in Elrich, Herr Reibsch?
Leider noch nicht, aber ich habe es mir unbedingt vorgenommen, ehrlich gesagt. Es war leider bis jetzt noch nicht in meinen Gebieten und von daher...
Also wenn Sie vorbeikommen wollen, sagen Sie gerne Bescheid. Ich führe Sie gerne einmal durch die Netzwerkkirche oder, wie sehr gesagt, gerne zu einer Veranstaltung. Herzliche Einladung.
Dankeschön.
Ich nehme uns mal so ein bisschen filmisch mit rein, weil ich finde, die Elricher Netzwerkkirche hat wirklich so es total geschafft, diese sakrale Ahnung, die Sie auch kurz gesagt haben, zu bewahren. Ne? Man steht quasi auf dem großen Marktplatz und da steht diese riesige Kirche, die aktuell keine Türme mehr hat. Da ist der Kirchbauverein auch dran, die aufzubauen. Und man tritt durch so große alte Holztüren einmal ein und kommt in einen sehr leeren Raum erstmal.
Ja, das ist schon, das stimmt schon. Die Gemeinde hat wirklich versucht, diesen Raum so abzubilden, dass er wirklich multifunktional genutzt werden kann. Und das funktioniert nur, wenn ein Raum leer ist. Wenn er vollgestellt ist, dann schränkt es schon unglaublich ein. Und das ist das Schöne auch an der Kirche.
Die ist total hoch, groß, alte Steine. Und also ich habe jedes Mal so einen ganz bedächtigen Moment. Also ich finde wirklich, es ist eine sehr besondere Wirkung, die Sie da in Elrich mit der Kirche erzielen. Was sind denn so klassische Punkte? Sie haben es eigentlich auch schon ein bisschen gesagt, Herr Reibsch, ne? Wenn man jetzt Kirchen, explizit Kirchen im Denkmalschutz angeht. Wollen Sie da noch was ergänzen oder haben Sie das schon gut abgedeckt?
Ja, also im Grunde genommen ist es ja so, dass wir unterscheiden zwischen den liturgischen Belangen und den Belangen des Denkmalschutzes. Zu den liturgischen Belangen, da halten wir uns natürlich als staatliche Einrichtung weitestgehend raus. Das geht uns nur bedingt was an. Aber ansonsten ist die Herangehensweise der Denkmalpflege bei Kirchen vergleichbar mit denen bei anderen Kulturdenkmalen. Die Aufgabe besteht darin, Vorhaben möglichst denkmalgerecht zu realisieren. Da wird jedes Mal die Frage gestellt, worin liegt der Denkmalwert? Es gibt immer verschiedene Gründe der Unterschutzstellung, also geschichtlich, künstlerisch, historische Dorfbildpflege. Das sind alles Gründe, warum man eine Sache, unter anderem auch eine Kirche, unter Denkmalschutz stellen kann. Und dann erfolgt die Prüfung. Welche Auswirkungen haben die beantragten Maßnahmen auf die Denkmaleigenschaft der jeweiligen Kirche? Welche Informationen würden verloren gehen, wenn die Maßnahme so umgesetzt werden würde, wie sie beantragt ist? Und wie kann man nachteilige Auswirkungen auf den Denkmalwert reduzieren, aber ohne diese Zielnutzung in Frage zu stellen oder zu verhindern? Ziel ist immer die Einvernehmensherstellung mit der Kirche. Und da ist ganz wichtig, dass wir eine gute Grundlagenermittlung haben. Also das heißt, Planungsunterlagen auf der einen Seite, aber auch die Gespräche mit den Planern und den Bausachverständigen vor Ort. Das ist essentiell. Zum Thema Umnutzung gibt es ja immer, das ist ja ein sehr, sehr weites Spektrum. Umnutzung beinhaltet ja sehr, sehr viel. Und es gibt moderate Vorhaben. Bei den, ich nenne es jetzt mal moderaten Vorhaben, da schauen wir immer nach, welche vorhandenen Informationswerte der Kirche können wir trotz dieser Umnutzung erhalten und für zukünftige Generationen vermittelbar lassen. Wir hatten das Beispiel Winterkirche. Für eine Winterkirche in der Regel, das ist kein Gesetz, aber es ist oft so, müssen zum Beispiel Kirchenbänke ausgebaut werden. Das ist natürlich ein Eingriff und es ist eine Veränderung. Aber ich denke, es ist eine verhältnismäßige Veränderung, ein verhältnismäßiger Eingriff. Um die Kirche zu nutzen, braucht es halt oft diese Winterkirche. Das ist der Wunsch der Kirchgemeinde. Und dann werden wir nicht sagen, an die Kirchenbänke geht keiner ran. Da muss man einfach gucken, dass man die Anzahl der Kirchenbänke vielleicht reduziert, die man ausbauen will. Dass man sagt, wir haben nach wie vor, auch nach dem Einbau der Winterkirche, eine repräsentative Anzahl an Kirchenbänken. Dass man danach noch ablesen kann, wie hat die Kirche mal funktioniert. Darum geht es eigentlich, diese Kompromissfindung. Und das Gleiche gilt für historische Fußböden zum Beispiel. Also wir haben die Herausforderung, die Kirchen barrierefrei umzugestalten und dazu gehört natürlich auch der Fußboden. Jetzt haben wir in einigen Kirchen sehr, sehr alte, viele hundert Jahre alte Fußböden. Die sind natürlich verschlissen, uneben, haben sich bewegt. Das heißt, sie sind nicht wirklich barrierefrei. Und jetzt gilt es, neue Laufflächen zu definieren. Wichtig dabei ist, dass man überlegt, wo können wir diese alten Fußbodenbelege halten, ohne dass es der Nutzung der Kirche schadet. Das heißt, es gibt immer Bereiche, die sind nicht so stark frequentiert und die bieten sich natürlich an, den historischen Kirchenfußboden zu erhalten. Und da kann man auch darüber nachdenken, ob man den alten auch auf den Laufflächen erhält, sondern nur mit einer Schicht drüber geht, die barrierefrei ist. Alles eine Detaillösung, je nach Kirche sehr unterschiedlich zu handhaben. Aber haben alle das gleiche Ziel, Substanzerhalt, gleichzeitig aber die avisierte Nutzung zu ermöglichen. Das ist ganz wichtig. Und bei grundlegend neuen Kirchennutzungen, also wo man jetzt wirklich danach guckt, dass die Kirche überhaupt irgendwie über die Zeit kommt, substanziell, da ist einfach die Frage zu stellen, was bleibt übrig. Also wir haben das öfter, wenn zum Beispiel Brandschäden sind oder wenn der Verfall schon viele Jahre vor sich hin agiert, dann müssen wir fragen, was ist noch da an Ausstattung und wie können wir zumindest Teile der alten Ausstattung halten, dass man sagt, ich nehme es jetzt mal am Beispiel der Emporen, dass man, wenn die Emporen zerstört sind, nicht mehr nutzbar sind, aber zumindest noch irgendwo fragmentarisch vorhanden, kann man darüber nachdenken, ob man Teile dieser Fragmente einfach als Reminiszenz erhält und in ein neues, komplett anderes Kirchenkonzept mit aufnimmt. Dass man zumindest noch diese Zeitspur irgendwo hat, ohne dass sie diese neue Nutzung wirklich negativ beeinträchtigt oder da den Platz raubt, den man da braucht. Das sind so dieses ganze Spektrum, was wir da abdecken. Deswegen sagte ich vorhin, wir müssen uns mit jeder Kirche im Einzelnen ganz grundlegend befassen und die Lösungsansätze, die können ganz verschieden aussehen. Wichtig ist halt immer, dass wir die Charakteristik der Kirche im Auge behalten und dass wir nach den individuellen Lösungen vor Ort suchen.
Wer ist denn eine gute Ansprechperson oder Anlaufstelle, wenn man genau diese individuellen Lösungen vor Ort sucht? Wir sind ja auch so ein bisschen Service-Podcast hier, dass Menschen aus Gemeinden hören. Wenn sich jetzt jemand fragt, ja, wo kann ich hin? Hätten Sie einen Tipp?
Also eine sehr gute Adresse sind natürlich die kirchlichen Baupflegerinnen und Baupfleger in den Kreiskirchenämtern und die wissen eigentlich in der Regel über alles Bescheid und mit denen arbeiten wir ganz eng zusammen und deswegen sind wir die zweite gute Anlaufstelle für Beratung, für Vororttermine, auch wenn es darum geht, Maßnahmen erstmal vorzudenken. Was ist überhaupt möglich? Ja, manchmal haben wir auch Ideen, dass wir sagen, okay, hier bietet sich das Thema Winterkirche definitiv an. Das ist überhaupt kein Problem. Dann haben wir natürlich auch die Denkmalschutzbehörden, die zwar per se nicht für die Kirchen zuständig sind, aber auch beraten können. Die sind alle sehr engagiert und die kennen das ganze Geschäft Denkmalpflege sehr gut. Das heißt, Denkmalschutzbehörden sind auch, wenn es um solche Fragen geht, mal Ansprechpartner. Die beraten sicherlich auch sehr gerne. Ansonsten haben wir die Internetseiten der Landeskirche bzw. des Landesamtes für Denkmalpflege. Und wir haben sehr viele in diesem Bereich erfahrene Planungsbüros, die schon sehr viele Kirchen saniert, restauriert haben. Auch die sind ansprechbar. Da sage ich aber gleich, gibt es vom Landesamt für Denkmalpflege keine Liste. Also wir listen keine Architekturbüros, die wir dann empfehlen. Das können wir nicht machen.
Ja, danke. Nochmal der Hinweis wirklich auch von kirchlicher Seite, die Kirchbaureferenten und Referentinnen sind auch, wie Sie gesagt haben, da mit Ansprechpartnerinnen und dann in Kooperation. Das ist ja wirklich ein gutes interdisziplinäres Gespräch, auch immer gemeinsam am Lösung suchen. Und was ich noch rausgehört habe, lieber zu früh als zu spät melden.
Ja, auf jeden Fall. Lieber zu früh als zu spät. Wenn eine Idee aufkommt, nachmittags beim Kaffee zum Beispiel, was machen wir denn mit unserer Kirche? Wir brauchen beispielsweise eine Teeküche. Oder eine Toilette in der Kirche. Ach, die Denkmalpflege, die lässt das sicherlich nicht zu. Das sind denn so die ersten Überlegungen. Aber dann keine Angst haben. Einfach zu uns kommen, mit uns reden. Wir sind sehr, sehr kompromissbereit, gerade in den Problemfällen. Wir wissen auch um die Probleme. Wir sind ja auch im ständigen Austausch mit der EKM. Wir wissen um die Herausforderungen, die in Zukunft vor uns liegen. Wir wissen auch um die Notwendigkeit der Fokussierung auf verschiedene Kirchen, dass nicht mehr alle Kirchen in ihrer ursprünglichen Nutzung zu halten sind. Das ist uns auch bewusst und deswegen gehen wir auch mit dem Konzept mit, dass man sagt, okay, wir haben die eine Kirche, die ist bauzeitlich sehr, sehr gut erhalten mit der kompletten Innenausstattung, die auch für den Gottesdienst genutzt wird. Das sind die, wo wir vielleicht den denkmalpflegerischen Fokus drauf haben, dann haben wir wiederum die anderen Kirchen, die vielleicht nicht so gut erhalten sind, die nicht so stark frequentiert sind, wo wir sagen, okay, dann wären das die Kirchen, die vorzugsweise zum Beispiel für kulturelle Nutzungen in den Fokus kommen, wo denn eben andere Anforderungen sind, wenn ich jetzt an Solaranlagen zum Beispiel denke. Das heißt, wir müssen weiterdenken und flexibel sein und das ist uns in letzter Zeit immer häufiger gelungen, denke ich. Wir verschließen uns da nicht vor der Zukunft und von daher kann ich nur appellieren, frühzeitig zu uns zu kommen, frühzeitig mit uns ins Gespräch zu kommen und am allerbesten immer vor Ort.
Ja, ich höre ganz viel Bereitschaft und auch, dass da überhaupt kein Ausbremsen ist, wenn Prozesse angestoßen werden wollen. Das ist super und das geben wir hiermit gerne auch einmal in die Fläche.
Das kann ich auch nur als Architektin bestätigen auch. Also der Austausch wirklich mit den Behörden, es ist ganz wichtig, auch im Vorfeld schon mit Ideen zu kommen, darüber zu sprechen, einen offenen Dialog zu führen dann ist es auch meistens, ja, dann werden auch ganz schnell Hürden überwunden und Vorurteile auch abgebaut, die auch bestehen.
Ja.
Ja, das ist gut, dass Sie das auch nochmal sagen, Frau Klimanel, auch gerade aus der praktischen Perspektive, dass Prozesse nicht an, ja, also dass Prozesse aus verschiedenen Punkten stocken können. Und Sie haben vorhin auch gesagt, wenn Sie in Elrich mit den Bürgerinnen und Bürgern zusammensitzen, da wird auch viel über die Grenzen von neuer Nutzung diskutiert. Und das ist nicht immer der Denkmalschutz. Wir haben jetzt ja gesagt, manchmal ist es so ein bisschen vorgeschoben. Das kann man super entkräften. Aber Sie kommen auch manchmal an anderen Stellen an Grenzen, was dieses Kirchgebäude angeht. Wollen Sie uns ein bisschen mit reinnehmen?
Ja, sehr gern. Ja, wir hatten als Architekturbüro an einem Wettbewerb teilgenommen, der für die Ausstattung der Netzwerkkirche ausgelobt wurde im Zuge der IBA zusammen mit der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland. Wir haben dafür eine flexible Möbellandschaft für die Netzwerkkirche entworfen und konnten diesen Wettbewerb auch gewinnen. Ja, unsere Entwurfsidee, dabei kam es nun darauf an, ein Stück weit diese Entwurfsidee auch im partizipativen Prozess mit allen Akteurinnen vor Ort auch ein Stück weit anzupassen und weiterzuentwickeln. Also dieses konkrete Anpassen auf Nutzerbedürfnisse in einem Art Beteiligungsprozess. Da möchte ich ganz kurz ausholen. Da haben wir so ein bisschen auch versucht, ja nicht nur den Kirchenraum zu gestalten, sondern auch in diesem Beteiligungsprozess auch ein Stück weit andere Bestände der Stadt zu nutzen, indem wir unter anderem ein gegenüber leerstehendes Gebäude genutzt haben für die Präsentation und Schaufensterflächennutzung eines leerstehenden Ladengeschäftes. Darin sollten auch die Workshops abgehalten werden, die wir vorhatten, mit allen Bürgern, die Lust hatten, sich daran teilzunehmen, abzuhalten. Das war so ein Stück weit Leerstandbelebung auch im Ort für einen kurzen Moment, eine Art Pop-up-Leerstandbelebung. Aber wir haben halt auch versucht, so ein Stück weit auch, das aus diesem Innenraum Kirche so ein Stück nach außen zu transportieren. Weil die Kirche an sich ist ja durch ziemlich große Mauern geschlossen. Also man erfährt ja nicht sofort, was drin passiert. Und somit haben wir halt auch gedacht, so eine Art Schautafel zu schaffen, Bestand zu nutzen. Und daher kam diese Idee des Schaufensters. Aber nun ging es halt los. Wir versuchten nun in zahlreichen Workshop-Formaten über eine Art Beteiligungsprozess nun die Möglichkeiten den Bürgern zu geben, aktiv darin teilzunehmen. Und das war natürlich auch eine große Herausforderung für uns auch. Gewissermaßen in unterschiedlichen Workshop-Formaten auch auf einen Konsens mit allen Beteiligten zu kommen. Ne? Mit den Befürwortern unserer flexiblen Möbellandschaftsidee und aber auch den Bedenkenträgern. Und um da auch in einen produktiven Austausch zu kommen, der teilweise auch, muss man schon sagen, auch ausgebremst wurde. Da war es natürlich auch gut, ein Stück weit auch neutral aufzutreten. Also das hat dann auch zum Teil mein Kollege Steven Hahnemann gemacht, der unser Büro leitet, weil ich ja doch auch schon involviert war in die Netzwerkarbeit auch an sich. Ja, somit haben wir doch da einen ziemlich spannenden Prozess mit allen Bürgerinnen auch gefahren und konnten auch tolle Ergebnisse erzielen. Es ist herausgekommen, dass doch ein flexibles Möbel in kleinerer Stückzahl jetzt erstmal gefertigt wurde für den Kirchenraum. Dieser jetzt auch schon zum Einsatz kam als eine Art Verkaufsstand, wurde dieser aufgebaut zum Weihnachtsmarkt und genutzt werden konnte. Und ich denke, diese Beteiligungsprozesse oder Formate geben auch ein breites Feld an Möglichkeiten, aktiv wirklich Zukunft mitzugestalten und daran teilzunehmen. Also wir haben wirklich alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt eingeladen dazu, sich an diesen Workshop-Formaten zu beteiligen. Und es nahm auch wirklich jung und alt teil, was natürlich auch dadurch auch so ein Stück weit wieder auch zu Spannungen führte. Aber wir haben das gut gelöst. Und ich kann nur jede Gemeinde oder jede Stadt auch dazu ermuntern, und auch ermutigen, Beteiligungsprozesse durchzuführen. Weil der Input, den man daraus erhält, auch wir als Planer, ist so wertvoll, was man so gar nicht erzielen kann, auch an Ergebnissen.
Ich glaube, es ist ganz viel Ihrem langen Atem damit zu verdanken. Also man sagt ja manchmal so salopp, willst du schnell gehen, geh alleine, willst du weit gehen, geh mit anderen. Und ich glaube, das ist Ihnen sehr gut gelungen. Da scheinen Sie ein Händchen zu haben.
Ja, es war aufregender Prozess, auf jeden Fall.
Ist es dann, also an welche Grenzen sind Sie gestoßen? Sie haben ja so schöne Würfel erfunden und patentiert und haben die einfach mal in den Kirchraum gestellt. Man kann die übereinander stapeln, zu Tischen, zu Stühlen, zu Kinotribünen. Also da ist ja total viel möglich. Was waren dann, also können Sie so ein bisschen benennen, was das Unbehagen mancher Menschen war?
Ja, man muss sagen, es kommen ja doch auch viele Interessen, treffen ja aufeinander. Interessen, wie möchte man das Möbel nutzen, wie möchte man den Kirchenraum nutzen. Und ich meine, durch unser Möbelstück, was wir geschaffen haben, durch diese Addition an unterschiedlichsten Varianten von Kuben, die man sozusagen aneinanderfügen kann, ist natürlich auch eine Vielzahl von Möglichkeiten ein Stück weit auch entstanden. Und jeder hatte auch andere Interessen, die teilgenommen von den Teilnehmerinnen. Und das ist natürlich so die Sache. Wir konnten damit viel erreichen oder das Möbel kann auch viel, aber es bringt einen auch an Grenzen, beziehungsweise muss man auch sagen, was kann es und was kann es nicht. Und das war doch dann ein Prozess, ja, man kriegt nicht alle, sage ich jetzt mal, unter einem Hut, ne, alle Interessen. Und das war doch ein spannender Prozess, um da dann auch zu sagen, was wollen wir wirklich und was kann es und was kann es nicht und was darf es auch nicht können. Und das ist genauso auch die Frage der Nutzung in einer Kirche. Was kann sie, was darf sie und wo sind Grenzen? Und auch an einem flexiblen Möbel sind Grenzen gegeben.
Das ist auch, glaube ich, heutzutage so ein Punkt, wo man sagt, da fehlt es manchmal an Flexibilität, dass man sagt, eine bestimmte Sache kann nicht immer alles. Man muss bereit sein, Kompromisse zu schließen und auch Abstriche zu machen. Das ist so eine Kunst, das muss man pflegen. Dann fällt es auch nicht so schwer. Aber die Akzeptanz, dass man nicht immer diese 100% hat, egal von welcher Seite, ob das jetzt Denkmalschutz ist, ob das jetzt die Möblierung, die Innenausstattung oder die Nutzung in irgendeine ganz bestimmte Richtung ist, manchmal darf man sich ruhig mit der Hälfte oder drei Viertel zufrieden geben und hat aber noch trotzdem sehr viel erreicht. Das ist trotzdem noch als Erfolg zu verbuchen. Ja, das ist eine Kunst, heutzutage diesen Abstand zu nehmen von diesen ständigen 100%.
Ja, da sprechen Sie mir aus der Seele, Reibsch. Ja, genau so. Sehr schön zusammengefasst. Das ist wirklich, ja, es ist wirklich wahr und es ist wirklich eine große, große Herausforderung. Gerade wenn man die Tore und Türe öffnet für Beteiligungsprozesse.
Ja, es steckt auch immer eine gewisse, also es ist eine sehr große Herausforderung, diese Beteiligungsprozesse zu koordinieren, auszuwerten, die Ergebnisse zu präsentieren, weil man weiß, man kann es nicht allen recht machen.
Ja, genau.
Das ist unmöglich. Aber deswegen ist diese Vermittlungsarbeit so unfassbar wichtig, dieses Gespräch miteinander. Und aber das gelingt auch zunehmend besser, denke ich, auf allen möglichen Ebenen. Das ist eigentlich eine ermutigende Entwicklung.
Das finde ich auch, also da kann ich mich sehr anschließen. Und auch, wenn es manchmal schmerzhaft ist, zu sagen, das Alte war ja auch oft eine Kompromisslösung. Festgeschreien in dem Boden verankerte Bänke haben auch nur einen begrenzten Möglichkeitsraum. Und so, genau, ist es in der Natur der Dinge. Wir können nicht 100% Lösung für alles finden.
Genau.
Ja. Ich nehme noch mal eine kleine Schlaufe zum Anfang, weil wir ja jetzt sogar aus dem, was Sie schon gesagt haben, Herr Reibsch, fast sogar Argumente im Denkmalschutz finden könnten, dass es auch wichtig ist, Kirchen quer zu nutzen, umzunutzen, auf eine Art wieder Nutzungen zu ermöglichen. Wollen Sie da noch mal ein paar Takte zu sagen?
Ja.
Haben Sie Argumente für uns, warum wir Kirchen umnutzen sollten?
Das ist auf der einen Seite ein sehr dünnes Eis, auf der anderen Seite sehr gerne, weil die Argumente für eine neue Kirchennutzung sind natürlich, wenn ich jetzt aus der Denkmalpflegerichtung komme, eine Herausforderung dahingehend, als dass ja die Denkmalpflege zunächst die Bewahrung des Zeugniswertes im Fokus hat. Die Argumente des Denkmalschutzes oder der Denkmalpflege für neue Kirchennutzung sind vor allen Dingen dann sinnvoll, wenn es wirklich um bestandsgefährdende Situationen geht. Und da kann man auf jeden Fall immer mit dem Argument kommen, dass die Kirchen identitätsstiftende Ankerpunkte sind. Oft merkt man erst, wie wertvoll etwas ist, wenn es nicht mehr da ist. Das ist eine sehr, sehr alte Erkenntnis, aber die ist nach wie vor gültig. Dann denke ich, ist das Argument, dass die Bewahrung unseres baukulturellen Erbes eine generationenübergreifende Aufgabe ist, auch ganz entscheidend. Also wir wollen ja nicht die Generation sein, die den Anfang vom Ende einläutet. Das wäre auch sehr bedauerlich, weil über viele, viele Generationen hat man es geschafft, diesen baulichen Nachlass, mit dem wir jetzt täglich konfrontiert sind, zu bewahren. Das war eine Generationsaufgabe und das war zu allen Zeiten eine große Herausforderung, das muss man auch sagen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir frühzeitig signalisieren, dass wir bereit sind zum Gespräch, dass wir Veränderungen zulassen und dass wir gerne mithelfen, diese Veränderungen auch fachlich zu begleiten. Wir können sehr, sehr viele wertvolle Hinweise geben, auch was Fachplanungen zum Beispiel angeht. Wir sind hier im Landesamt sehr interdisziplinär aufgestellt und da, wo unser Latein am Ende ist, da haben wir natürlich die Fachplaner, die noch mehr in die Tiefe gehen, wenn ich jetzt mal Richtung Statik denke und so weiter. Wir haben also ein ganzes Netzwerk an Kompetenzen und der Denkmalschutz kann da begleiten und beraten. Und ich denke, eine der wichtigen Erkenntnisse ist auch diese indirekte Schutzmöglichkeit der Denkmalvermittlung. Also man sieht, was man kennt, man schützt, was man kennt. Das kann man den Menschen am besten vor Ort mitteilen, indem man ihnen was zeigt, indem man das Besondere erklärt. Und dann findet man auch vor Ort Argumente, die die Umnutzung rechtfertigen, wo man sagt, nutzt die Kirche, lasst sie im Bestand und das ist oft der Anfang für ein schönes Ende.
Da rückt Theologie und Denkmalpflege, finde ich, sehr eng einfach auch zusammen, weil diese Frage einer Bewahrung von Zeugniswert ist ja auch so ein bisschen, welches Zeugnis, und ich denke da immer noch an Frau Klimanil, an ihren Anfang und ihre Wollknäule, an vielleicht auch das Zeugnis von Gemeinschaft, die im Dorf möglich ist, die in diesem Kirchengebäude stattfinden kann, die Geschichte weiterschreibt von diesem Dorf, von diesem Gebäude, von den Menschen und ihren Biografien. Da liegt ein großer Schatz.
Und weiter spinnt, sozusagen.
Gerne auch die ein oder andere Flause. Möchten Sie noch was erwähnen, was jetzt noch nicht den Raum gefunden hat?
Also ich finde, im Moment herrscht ein sehr schönes Arbeitsklima zwischen dem Landesamt für Denkmalpflege und der EKM. Einfach, weil ich das Gefühl habe, ohne es mit Zahlen belegen zu können, dass die Kommunikation aufrechterhalten und intensiviert wird. Wir haben unsere Gespräche, wir haben unsere Vor-Ort-Kreisbereisungen und ich denke, da ist ganz viel Verständnis entstanden, nochmal extra, als das es schon war in den vergangenen Jahren. Auch aufgrund der Tatsache, dass wir sehr gut mitgenommen werden, was die aktuellen Entwicklungen angeht. Unter anderem war Frau Berg mehrfach hier und hat über die aktuellen Situationen gesprochen, der Kirche, die Entwicklung, die wir zu erwarten haben und die wir natürlich mitstemmen müssen und beziehungsweise diesen Weg, den wir gemeinsam gehen müssen. Und das hat sehr viel dazu beigetragen, dass jetzt innerhalb der Kollegenschaft ein großes Verständnis da ist und dass auch Blockadehaltungen abgebaut wurden und dass Kompromissbereitschaften noch mal größer sind. Das ist sehr, sehr wertvoll. Und wenn wir das transportieren können, zusammen mit den Planerinnen und Planern in die Gemeinden und die motivieren können, mit uns da an dem gleichen Strang zu ziehen, ich denke, das ist die Zukunft und wahrscheinlich auch die einzige Zukunft in dem Zeitraum, in dem wir uns jetzt befinden. Es werden wieder andere Zeiten vielleicht kommen, aber unsere Aufgabe ist es, die Kirchen jetzt über diese Zeit eben zu retten. Dass wir, wenn die Kirchengemeinden wieder größer werden und vielleicht nur noch Gottesdienste stattfinden in den Kirchen, weiß ich nicht, wer weiß, dass wir denn die Kirchen aber wenigstens noch haben. Darum geht es eigentlich. Und ich denke, es gibt auch in anderen Ländern sehr, sehr schöne Beispiele für ungenutzte Kirchen. Die gehen da auch relativ flexibel mit diesem Thema um. Und ich denke, auf diesem Weg sind wir auch. Und das ist ein guter Weg, den wir da beschritten haben. Und wir halten die Kommunikation auf jeden Fall aufrecht. Das macht auch sehr viel Spaß. Das wollte ich nochmal aus meiner Sicht abschließend sagen. Vielen Dank da, also auch an der Stelle für diese Kommunikationsbereitschaft.
Vielen Dank für das schöne Gespräch. Dann setzen wir hier erstmal einen Doppelpunkt. Wir sind gespannt, wie die Menschen vor Ort vielleicht die Geschichten mit ihren Kirchengebäuden weiterschreiben, haben viele gute Ansprechpersonen, haben vielleicht das ein oder andere Vorurteil geklärt, ein bisschen Begeisterung von Ihnen, Frau Klimanil, mitgenommen. Und ja, vielen Dank für das schöne Gespräch.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.